Genau, da sind wir. Eigentlich alles ist zurück nach einer längeren Pause. Ihr habt nicht so viel verpasst, weil wir haben ja auch ein paar Folgen dazwischen gequetscht. Irgendwelche random Füllerfolgen. Nee, stimmt nicht, aber es waren schon echt coole Folgen. Ihr habt gerade das neue Intro gehört. Ihr seht gerade das neue Titelbild. Wir haben einfach die Zeit genutzt, um uns ein bisschen wieder neu zu erfinden. Passt auch irgendwie mal zum Herbst. Wir sind einerseits Norbert, das bin ich, und Dennis. Hi, Dennis.
Hello.
Genau, ihr kennt uns ja. Ich weiß nicht, wer uns jetzt neu zuhört, hi, das sind wir.
Willkommen.
Willkommen, genau. Ja, wir kommen gleich zu dem, was in letzter Zeit so war. Kurz organisatorisches, wie gesagt, wir machen jetzt neues Intro, neue Grafik, aber so viel anderes wird sich nicht tun. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, in der letzten Folge vor der, da kam so ein bisschen eine NBA-Folge und da habe ich ein bisschen Blut geleckt. Und habe mich dafür entschieden, da jetzt ein eigenes NBA, kleines NBA-Format zu machen, was ich Goaltending nennen wird. Goaltending bedeutet, wenn man einen Wurf nicht regelkonform vom Korb wegschlägt.
Wenn er den höchsten Punkt der Flugkurve schon überschritten hat.
Danke, genau. Genau. Ich habe, das war einfach das einzige Wort, was noch übrig war aus dem NBA-Kosmos, was noch keinen Podcast-Namen hatte.
Ich finde das immer so geil. Ich habe ja eine Zeit lang bei meinsportradio.de mit bei einem Podcast gemacht und da kam dann halt immer Werbung rein. Und diese Werbung war halt immer für irgendwelche Sportformate und überall hast du gemerkt, okay, da hat sich jemand einfach irgendeinen Namen aus dem Sport genommen. Total Clearance, das Billardmagazin. Weiß nicht, wie es beim Double Dribble, das Basketballmagazin, und jeder sucht sich halt so irgendeinen Begriff. Am liebsten eigentlich immer zwei bei denen und von daher bist du mit Goaltending, weil es ja ein Wort ist, schon weit, weit vorne.
Ja, ich hatte ganz, ganz viele andere, aber ich meine, die Google-Suche hat immer ergeben, gibt's schon. Und naja, jedenfalls habe ich da heute die erste Folge aufgenommen, die kommt dann nächste Woche Freitag. Geht auch bloß 20 Minuten. Das wird immer relativ kurz werden, das ganze Ding. Immer 15 Minuten bis 30 Minuten setze ich da immer an. Außer ich habe natürlich mal jemanden, der mit mir zusammenlabert. Dann kannst du dich ein bisschen ausufern, wie immer. Man hat es mit dem Podcast mit Sven gesehen, der da vorkam. Da ging ja über fast, ich glaube, fast zwei Stunden ging der. Egal. So, organisatorisch ist geklärt. Wir sind wieder zurück. Dennis ist aus den USA zurück. Er ist irgendwo zwischen Jetlag und Jetset gefangen, gerade eben.
Ich.
Auf jeden Fall. Und es ist sehr viel passiert in Deutschland seitdem. Und darüber müssen wir auf jeden Fall teilweise reden. Alles schaffen wir nicht, aber teilweise auf jeden Fall. Aber wie geht's dir?
Sehr gut. Es war ein sehr anstrengender, ereignisreicher und deswegen auf eine absurde Art auch erholsamer Urlaub. Das ist ja so Dinge, die man im Urlaub erledigen muss und die da Stress machen, beruhigen einen trotzdem. Und wir waren irre viel unterwegs, haben, ich glaube, fast 5000 Kilometer irgendwie abgeschraubt mit dem Auto oder mit zwei Autos dann in Summe und irre viel gesehen. Wahnsinnig schönes Land, Nordamerika, also die USA und gerade Kanada hat mich nochmal komplett anders geflasht und ich kann das nur empfehlen, fahrt dahin. Guckt euch meine Bilder auf Instagram an. Ich glaube, das sagt schon einiges.
Auf jeden Fall, da habe ich teilweise gedacht, so meine Güte, du solltest Reisemagazin-Fotograf werden oder sowas.
Sehr gerne. Wer da einen Job für mich hat, ich mache das sofort.
Ey, das sah wirklich atemberaubend aus. Ich habe gerade echt ein Wort unter atemberaubend gesucht. Gibt's nicht, weil es auch nicht ist. Weil du hast das eine Bild, ich will es jetzt nicht aufmachen, Instagram oder so, keine Ahnung, aber dass da irgendwie so ein Elch, so ein Elch im Sonnenuntergang oder sowas war das.
Und es wird ein Elk gewesen sein, weil ich habe leider meine großen Versäumnisse. Ich habe keinen Grizzly gesehen, das nervt mich tierisch, und ich habe keinen richtigen Elch gesehen. Also im Deutschen unterscheidet man anders. Also in Deutschland ist das, was wir Elch nennen, da ein Moose, und das, was man da Elk nennt, ist bei uns, glaube ich, ein Rentier. Und Rentiere haben wir reichlich gesehen, aber ich habe nur aus dem Augenwinkel so einen echten Elch gesehen und das nervt mich ein bisschen. Da. Alleine dafür muss ich nochmal hin, um für zur Elchfotografie.
Genau. Ja, dann vor allem noch die Bilder von der Salzwüste, die waren auch, das war sehr, sehr schön anzuschauen. Auf jeden Fall, Leute, guckt euch da Dennis seine Fotografien an. Da könnt ihr was lernen.
Ja, tierisch. Ja, es ist auch noch nicht zu Ende. Also ich bin jetzt hier gerade am Fotos nachbearbeiten und
Das glaube
aufbereiten
ich.
und durchsortieren und da wird über die nächsten Wochen werden da immer noch weiter Bilder hinkommen.
Ja, und so, außer Landschaft und Foto und wie war die Reise sonst? Menschen, Städte, Emotionen?
Tatsächlich, man hat ja immer so diese Vorurteile, dass Kanadier alle nett sind und immer so fröhlich und höflich und das ist einfach die Wahrheit. Also es ist total absurd. Man kommt da hin und alle sind irgendwie höflich und freundlich. Mein Kumpel hat, der hatte die gute Idee, an der Grenze zwischen USA und Kanada seinen Pass direkt erst an der Grenze rauszuholen, weil er war sich nicht sicher, ob man an der Grenze einen Pass braucht. Und ja, wer sich jetzt denkt, hä, wo braucht man denn sonst einen Pass? Ich kann es euch auch nicht beantworten. Und dann war da halt so ein netter Mensch. Und ich glaube, das war sogar, nee, das müsste ein Kanadier gewesen sein, logischerweise. Der sagte dann so, mach das nie wieder. Und er so, hä, was denn? Wenn du bei mir hier an der Grenze stehst und du steigst aus, gehst zum Kofferraum, ich habe keine Ahnung, was du rausholst. Ich hätte dich erschießen können, weil bevor du es machst. Und
Da hat er einen Punkt.
ja, total. Und das hat er aber auch auf so eine nette, also bestimmt, aber sehr, sehr höflich gesagt. Ich glaube, ein Amerikaner hätte das anders formuliert oder halt erst
Der hat
geschossen
gleich
und dann,
geschossen. Ja,
genau.
ja.
Nee, und sonst, die Nationalparks sind halt irre. Also wir waren erst im Yellowstone. Wir sind mal sehr, sehr früh losgefahren. Das ist der Vorteil an der Zeitverschiebung. Es fällt einem gar nicht so schwer, um vor 6 loszufahren. Das hat den ganz großen Vorteil, es ist noch kein Stau. Wir sind den einen Tag sind wir recht früh hin, aber sind dann auch halbwegs zeitig wieder zurück aus dem Park gekommen, weil wir weiterfahren mussten und unser Hotel fertig war sozusagen. Und dann sind wir dem Stau entgegengekommen, wenn man so ab 9 Uhr in den Park fährt. Und das ist irre. Das ist eine gigantische Schlange, so richtig Rush Hour auf die Bären. Das ist schon beeindruckend. Und dann sind wir halt von da aus weiter in die anderen großen Nationalparks gefahren. Banff ist richtig, richtig schön, der Banff-Nationalpark. Jasper ist der Nationalpark, der abgebrannt ist. Da sind wir, da fährt man dann, also das Problem ist, das ist alles so riesig. Deswegen hat man immer Probleme mit den Maßstäben. Und uns wurde halt vorher immer gesagt, Jasper, ich glaube, zu 30% abgebrannt. Und da dachten wir, nachdem wir da irgendwie 1,5 Stunden durchgefahren sind, ja, kann ja irgendwie nicht sein, so groß kann es ja nicht mehr werden. Und dann irgendwann kommt man in den Bereich, der gebrannt hat, und man stellt fest: Scheiße, das ist doch richtig, richtig viel. Und genauso mit dem Ort Jasper selbst, der zu über 50% niedergebrannt ist. Und wenn man da dann, also es ist halt alles abgesperrt und man darf da nicht hinfahren. Vielleicht haben wir es doch kurz gemacht. Fotos auch dazu wird man vielleicht später sehen. Das ist schon wirklich, wirklich beeindruckend und sehr, sehr deprimierend, wenn du so einen einfach niedergebrannten Ort siehst. Also da sind halt Autos, die sind halt nur noch auf die Karosse zusammengebrannt. Da stand ein Stahlschuppen, der unter seinem eigenen Gewicht durch die Hitze langsam sich in sich gebogen hat. Also der ist so ganz dickbäuchig geworden, wie in so einer Comiczeichnung. Und eine Kirche, die, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, einfach komplett niedergebrannt. Das ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn.
Okay.
Und
Boah, da freue ich mich. Das klingt vielleicht makaber, da freue ich mich auf die Bilder.
ja, ich habe nicht so viel fotografiert, weil, also ich habe versucht, vor allen Dingen, ich sag mal, nicht persönliche Dinge zu fotografieren und das war gar nicht leicht, wenn halt ein Ort niedergebrannt ist. Das, ja, wie gesagt, das kommt alles noch und von da aus sind wir dann halt weiter nach Calgary. Ich war am Geburtshaus sozusagen von Bret und Owen Hart und dem Trainingsort von ganz, ganz vielen sehr berühmten Wrestlern am Hart Dungeon, der leider gesperrt ist, also man kommt da nicht hin, man kommt nur bis zum Haus. Hab bei der Gelegenheit auch den Saddle Dome in Calgary fotografiert. Wir waren in Vancouver, was eine total geile Stadt ist und wir haben es geschafft, Vancouver uns so anzugucken, dass ich habe von ganz, ganz vielen gehört, dass Vancouver ein irres Drogenproblem hat, weil nämlich alle Kanadier, die halt, ich sag mal, mit Drogen auf der Straße leben, nach Vancouver kommen, weil da das Wetter am besten ist für Kanada.
Okay.
Und deswegen soll es da ganz, ganz krass sein. Also, sobald man so ein bisschen aus den Hardcore-Touri-Zentren rauskommt, in denen wir offensichtlich waren und unser Airbnb war einfach in einem guten Viertel, Da haben wir da nicht so viel von mitgekriegt. Also man sieht halt schon ein paar Leute, aber so schlimm, wie es beschrieben war, war es dann da doch nicht. Und dann sind wir von da aus weiter nach Seattle gefahren. Seattle auch sehr, sehr schöne Stadt. Hätte man gerne auch noch mehr Zeit verbringen können. Und ja, dann ging es auch schon wieder heim. Ich habe im
Wart
Amazon
ihr auf der
Go.
Space Needle?
Wir waren unten vor der Space Needle. Zum Fotografieren ist
Okay.
immer doof, auf die Gebäude raufzufahren. Deswegen waren wir unten davor.
Okay.
Aber wir waren in, also da gibt es die Amazon Spheres. Amazon wurde in Seattle oder hat zumindest seinen Hauptsitz in Seattle. Das sind so zwei große Kugeln, in denen irgendwie ein Garten ist und sowas. Da darf man leider nur mit Begleitung rein und zwar Begleitung von einem Amazon-Mitarbeiter und da kannten wir halt keinen, deswegen sind wir da nicht reingekommen. Aber sind dann in einen M.
Frage.
Bitte?
Frage zwischendurch, kleine Frage zwischendurch.
Na, aber
Was ist denn,
locker.
wenn du, was ist denn, wenn du Amazon-Fahrer in Deutschland bist? Darfst du da rein?
Ich habe keine Ahnung. Kann ich
Das
dir
würde
jetzt.
mich jetzt interessieren.
Aber ich glaube nicht, weil die haben alle so ein Badge umhängen gehabt.
Ah, okay,
Ja,
schade.
genau. Nee, und dann, wie gesagt, wir waren dann im Amazon Go Store. Das ist so ein Laden, da checkt man mit seiner Kreditkarte ein, geht dann durch, nimmt sich, was man braucht, geht raus und das wird dann abgerechnet. Und bis gestern war mein Cappuccino, den ich mir da geholt habe, ich auch Konsum durchgespielt. Ich habe mir im Amazon Go Store einen Starbucks Cappuccino geholt. Aber ich habe ihn
Wow.
zumindest bisher noch nicht bezahlt. Und ich wollte eigentlich gar nichts.
Im Apple-Beutel wahrscheinlich,
Ja,
oder?
so ungefähr. Ich wollte mir da eigentlich gar nichts holen, aber gleichzeitig dachte ich, ich kann hier jetzt nicht rausgehen, ohne irgendwas zu haben, alleine damit ich das erzählen kann. Und da dachte ich, ach, so ein Kaffee geht immer. Und dann habe ich mir einen Kaffee geholt und war sogar sehr lecker, muss man sagen. Ja, empfehlenswert auf eine Art. Und genau, von Seattle ist es dann auch schon wieder zurückgegangen. Wir haben ein total krasses Auto gehabt. Also wir hatten erst ein Chevrolet Malibu, aber die Karre war richtig scheiße. Ab, ich sag mal, 30 Meilen konnte sich kaum noch unterhalten, weil die Hinterachse so einen Lärm gemacht hat, weil da irgendwas, also die Lager, glaube ich, einfach im Arsch waren. Wir sind auch beim Rausfahren über so eine kleine Schwelle gefahren und es fühlte sich an, als wären wir irgendwie den Grand Canyon runtergesprungen in der Karre. Das hat geknallt wie nichts. Das Problem ist, nach so 15 Stunden Flug ist das Gehirn ein bisschen weich und wir dachten, naja, wird schon richtig sein. Und dann so am zweiten Tag haben wir gesagt, das kann nicht richtig sein und sind dann zu unserem Mietwagenanbieter unseres Nichtvertrauens gefahren. Übrigens, wenn ihr mal nach Salt Lake City fliegt und euch einen Leihwagen holt, zahlt mehr, aber nehmt kein Auto von Avis, weil du kommst in eine riesen Abholhalle, wo die ganzen Anbieter von den Leihwagen sind und überall ist alles frei. Überall sitzen so ein, zwei Mitarbeiter und davor steht keiner. Außer bei Avis. Da sitzen in der Schlange von, ich glaube, 10 Rechnern, da sitzen maximal zwei Leute dran und davor hast du eine Schlange, die riesig ist. Wir haben über 2 Stunden auf diese scheiß Karre gewartet. Darum, also
Krass.
Avis überall sonst, die Leute waren alle wahnsinnig nett, aber in Salt Lake City ist also die Bewertungen sind auch scheiße. Da wartet jeder lange, die Autos sind nicht geil, überall sonst war es besser und deswegen da nicht auf Avis, sonst gerne. Wir sind dann in einem der nächsten Orte, wo wir einen Avis finden konnten, sind hingefahren und haben gesagt, ey, das Auto, das funktioniert so nicht, das ist ein Problem. Und die nette Dame hat uns dann gesagt, fahrt mal, also, ne, wo fahrt ihr hin? Ah, hier, guck mal, da ist noch ein Avis. Ruft die mal an und fragt die. Und dann haben wir gesagt, wir können nicht telefonieren, wir haben kein Guthaben. Und dann hat sie für uns angerufen und hat gesagt, die haben ein Auto, das reserviert die für euch, die haben heute bis, weiß ich nicht, 15:30 offen, fahrt da hin, holt den ab. Dann sind wir mit unserem Malibu da hingefahren, haben den abgestellt, sind rein und haben gesagt, hier, wir wollen das Auto tauschen. Ja, hier kurz unterschreiben, kostet nichts extra, schönen Tag noch. Und dann sind wir rausgegangen und vor uns stand ein Dodge Durango. 5,6 Liter V8 Maschine, 8 Sitzplätze.
Reicht.
Ja, war gerade okay. Die hinteren zwei konnte man umlegen. Wir hatten Kofferraum halt, wie andere Wohnungen haben. So, das ist übrigens für die persönliche Ordnung überhaupt nicht gut, weil du halt einfach alles reinschmeißt. Weil es ja
Klar.
scheißegal, Platz ist völlig egal. Ein Schiff von einem Auto. Bin zur Begrüßung, bin dann eingestiegen, habe den Motor angelassen, wollte dann die Bremse treten und habe in diesem riesen Fußraum mich halt verschätzt und habe einmal voll aufs Gas getreten. War eine Automatik, aber der Klang war schon beeindruckend. Und ja, dann sind wir halt mit Schloss Neuschwanstein durch Kanada gefahren. Das war schon wirklich, wirklich krass. Hat halt, also man muss ganz ehrlich sagen, für unseren so ökologischen Fußabdruck war das keine gute Reise. Erst fliegen und dann ein Auto, das praktisch dasselbe nochmal an Sprit verbraucht. Also der Amerikaner, die machen ja auch alles in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Also, ne, mit Ausnahme von Zeit wird alles anders gerechnet. Temperatur in Fahrenheit, Flüssigkeitsmengen in Gallonen und Kilometer, also man, die schreiben auch nicht, wie viel man auf, was weiß ich, 100 Meilen verbraucht, sondern wie viele Meilen man mit einer Gallone Sprit schafft und so. Das ist alles.
Kennst du den SNL-Sketch?
Ja, ja.
Mit den Siedlern?
Hm? Genau, so ist es. Ich habe heute auch ein Video gesehen, da hat sich jemand, die haben so eine Challenge gemacht und jemand hat sich an so eine Klimmzugstange gehängt und dann sagte der Typ zu ihm so, ja, du musst nur noch 60 Sekunden durchhalten, eine amerikanische Minute. Und der Typ hing da und da hast du gesehen, wie er angefangen hat zu grübeln, so, amerikanische Minute? Ja, ihr Europäer rechnet doch wieder anders. Das ist das Schlimmste, dass die so tun, als hätten wir uns irgendwie kreative Sachen ausgedacht. Nee, Freunde, ihr seid das.
Okay.
Und aber
und was sind denn so die gravierendsten Unterschiede zwischen USA und Kanada, obwohl es halt gleich so nebeneinander liegt, Seattle und Vancouver, mehr oder weniger?
Ja, das ist echt super dicht. Erstmal, Kanadier benutzen halt richtige Einheiten. Also plötzlich kannst du wieder mit kmh fahren und der kanadische Dollar ist ein bisschen günstiger. Das schockiert einen anfangs immer, weil der kanadische Dollar einfach 30% günstiger ist. Und da denkt man immer erst so, teuer. Und dann, ach nee, doch nicht, ist okay. Und sonst, also so groß sind die Unterschiede tatsächlich nicht. Also so Geschäfte, die du links der Grenze hast, hast du auch rechts der Grenze. Klar, im Supermarkt in Kanada gibt es ein paar andere Sachen als in den USA. Das ist ja logisch, aber das ist so. Also ich glaube, Kanada und USA sind noch dichter aneinander als Deutschland und die Niederlande.
Okay, krass.
Genau.
Ja, cool. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich noch 2 Stunden erzählen und hättest noch nicht mal die Hälfte erzählt.
Ja, das Problem
von ist... kleinen Anekdoten und sowas.
Genau, das werde ich wahrscheinlich so mit einfließen lassen, weil ich tue mich auch immer schwer damit, mit erzähl mal von deinem Urlaub.
So, ja, ja.
So, das ist, und deswegen ist es gut, dass entweder mit Fotos oder wenn du Fragen stellst oder sowas.
Deswegen waren ja unsere Vorfahren nicht ganz so doof mit ihren Dia-Shows.
Großer Freund davon.
Hat ja schon Sinn ergeben, weil da kannst du halt auf das Bild reagieren. Es war halt eine frühe Reaction.
Ja, auf eine Art schon, ja.
Und ja, irgendwie schon eine
frühe. Dieses Geräusch zum Bilderwechsel fehlt mir auch bei Lightroom, dieses Klunksch-Klack.
Oh, das habe ich schon wirklich, das habe ich bestimmt schon 30 Jahre nicht mehr gehört.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich weiß nicht, mein Vater hat, glaube ich, irgendwann nochmal damit rumexperimentiert, weil der früher so viele Dias fotografiert hat. Und ich glaube, da hat er irgendwie auch nochmal was damit gemacht. Aber so richtig, richtig einen Dia-Vortrag habe ich lange nicht gehört. Wahrscheinlich dann doch in der Schule.
Ach, ich müsste meinen Bruder mal fragen, weil der hat ja, als mein Opa gestorben ist, haben wir ja zusammen die Wohnung aufgeräumt, der hat so viele Sachen archiviert und weggeräumt und sicher verstaut. Ob mein Opa hatte 100%ig einen Dia-Projektor gehabt, ob der noch aktiv ist und der noch geht. Weil ich habe jetzt vor 2 Jahren seine große Dia-Box gefunden. Mit Bildern von der Hochzeitsreise nach Bulgarien oder wie wir als Kinder und solche Geschichten.
Das ist geil. Das ist wirklich geil.
Das sind Dinge, also das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob es damals ein Westgeschenk war von seiner Schwester oder ob er es in der DDR gekauft. Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall ist das definitiv 50 Jahre alt, das Ding, wenn es noch aktiv ist, wenn es noch geht.
Mhm.
Dann, was krassere, was er hat, was ich weiß, was noch geht, ist ein Schmalspurfilm-Abspielgerät aus den 50er Jahren hat er noch.
Das ist geil. Ich mag sowas. Ja. Mein Onkel hat, ich weiß gar nicht, was er davon noch hat, aber der hat auch eine Zeit lang so einen Kram gesammelt und der ganze Keller war voll mit so antiken Kameras und Filmgeschichten und sowas. Also, ja,
schon. Ja, gut, ich könnte jetzt nicht den typischen Standardsatz bringen, wir hatten ja nix. Aber lustigerweise war es das Entertainment damals. War einfach so. Und es war schon damals sehr fortschrittlich, dass meine Eltern bzw. Großeltern sowas hatten.
Ja, total.
Hat in der DDR das kaum jemand. Und naja, aber es ist schon geil. Es ist so ein bisschen so eine Sache, die verloren geht und ich kann mir fast vorstellen, nicht wiederkommt. Also es ist jetzt nicht sowas, wo man sagt, wir machen jetzt die Nostalgie-Schiene und bringen Dia-Projekt oder Dia-Vorträge wieder zurück, wenn man lecker PowerPoint machen kann. Also
ja,
das glaube ich nicht. Das ist der Aufwand einfach viel zu groß. Und mittlerweile auch viel zu teuer.
Also ja, definitiv.
Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du jetzt einen Film, also eine Kamera nimmst und dann die Negative irgendwie als Dias machst, das ist doch bestimmt unfassbar teuer.
Naja, ganz so schlimm ist das gar nicht. Also das Schöne ist, das kannst du vor allen Dingen auch gut selber machen. Also es gibt ja so die Hipster-Sache ist ja jetzt wieder auf Analogfotografie zurückgehen, entschleunigen, in Ruhe fotografieren und sowas. Und da machen halt auch einige Dias von. Und ich denke, von daher wird es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht sein, Diaprojektoren zu kriegen, weil wahrscheinlich viele von diesen Analogfotografen sich das Zeug alles zusammenziehen.
Wer weiß, was wir noch im Dachboden bzw. Keller für Schätze haben. Millionen.
Da bin ich mir sicher. Also da bin ich mir
Die
ganz sicher.
berühmten Microsoft-Aktien aus den 70er Jahren.
Ja, der Klassiker.
Der Klassiker. Ja, hast du denn überhaupt was mitbekommen, was in Deutschland so abging? Oder hast du dich da komplett frei machen können davon?
Ich habe tatsächlich super wenig mitgekriegt. Wenn wir Ferngesehen haben, haben wir halt Fox News geguckt, was ja unsere Tradition ist. Immer das dümmste Fernsehen, das man kriegen kann. Und das ist in den USA halt Fox News. Und das ist noch anders. Das ist wirklich, also wenn man bei uns sich mal einen Beitrag von News anguckt, das ist da noch viel, viel schlimmer. Das ist wirklich, als würde. Ich kann das gar nicht erklären, wie schlimm das ist. Also, es ging irgendwann um. Es gab ja jetzt die beiden Hurricanes in Südosten der USA.
Na, Florida
Und
mehr oder weniger, ja.
genau, da vor allem. Und da versucht die Rechte, also die Republikaner versuchen, es so darzustellen, als würde Biden und gerade Kamala Harris hätte die alles Geld verschenkt, die haben gar nichts mehr, die kriegen $750 jeder und dann ist Ruhe, mehr gibt's nicht, weil FEMA, also die dafür zuständig sind, das Geld alles für die Ausländer ausgeben. Und das ist halt vorn und hinten gelogen. Also es gab einen Präsidenten, der hat das Geld von der FEMA für die Border Crisis genutzt. Das war Donald Trump selbst. Und die $750 sind halt Soforthilfe. Das heißt, wenn du dich da meldest, kriegst du erstmal $750 und dann guckt man weiter. Das vergessen die darzustellen. Und dann siehst du halt, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war Sean Hannity, der halt, also in einem 5-Minuten-Beitrag hat er Kamala Harris 26 Mal gefühlt Border Czar genannt, also die Zarin der Grenze, hat gesagt, diese Sturmflut ist ihr Katrina, weil bei Katrina hat Obama, hatte ich meine, oh Gott, war Clinton vor? Nee, Clinton passt nicht. Bush müsste es gewesen
Bush,
sein.
Bush,
Genau,
ja.
hat Obama Bush halt komplett rund gemacht, weil Bush halt erst irgendwie 4 Tage später reagiert hat. Und die versuchen es jetzt halt so zu framen, als hätten die anderen das, also als hätten jetzt die Demokraten denselben Fehler gemacht. Und das wird halt so penetrant und dauerhaft berichtet. Und das Schlimme ist, man sitzt dann irgendwann davor und sagt, vielleicht stimmt das ja tatsächlich, was die erzählen. Das ist total krank. Also es ist wirklich
Das
irre,
ist
wie offensichtlich politisch das ist, was da gemacht wird.
Indoktrinierung halt einfach.
Ja, genau. Also die lügen wie gedruckt, anders kann man das nicht sagen. Ganz, ganz krass. Aber gut, deswegen
Na
habe ich nicht
gut.
so viel mitgekriegt. Meine schlimmste Verbindung nach Deutschland habe ich dank O2 wieder gehabt. Weil ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, dass O2 mir einen Vertrag angeboten hat. Warte mal, muss ich mal ganz kurz fragen. Haben wir darüber gesprochen, über meinen neuen
Das sagt mir
Internetvertrag mit
gerade nichts.
O2?
Sagt mir gerade gar nichts.
Okay, also dann fasse ich das mal kurz zusammen. Ich habe irgendwann, ich glaube
Es
Anfang
gibt
September.
O2 überhaupt noch.
Ja. Also der ist
Okay,
jetzt
krass.
Telefonica, aber das ist immer
Ah,
noch
okay.
dasselbe. Die haben mich angerufen. Bin bei denen Handykunde, also Mobilfunkkunde, und da hat mich ein netter Herr angerufen und hat gefragt: Mensch, was zahlst du für deinen Internetanschluss, Internet über Kabel? Ich sage einen Preis, er sagt, das können wir genauso mitgehen, das können wir dauerhaft halten. Und dazu kriegst du noch einen 5-Euro-Rabatt auf deinen Handyvertrag und 10 Gigabyte mehr. Und dann dachte ich, naja, und sonst hat das irgendwelche Fallen? Nee, das sind so die Rahmenbedingungen. Hast du ein Modem? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe eins von Kabel Deutschland hier. Ja, ist ja super, dann müssen wir da auch nichts mehr machen. Dann kannst du das einfach alles so unterschreiben und sparst sozusagen das an deinem Handyvertrag und das Internet bleibt dauerhaft und du bist bei einem Anbieter. Und da ich bis dahin kein ganz großer Freund von Vodafone war, dachte ich, naja, klingt ja alles gar nicht schlecht. Also prinzipiell würde ich das machen. Ich will es aber gerne mal schriftlich haben, bevor ich es unterschreibe. Ja, gar kein Thema. Wir schicken dir das zu. Und wenn es dann soweit ist, dann würden wir das lostreten. So, ja, okay, gar kein Problem. Dann, genau, ich war ja irgendwie Anfang September, nee, Anfang August. Irgendwann war ich nochmal eine Woche auf Sylt. Und während ich da war, bekam ich erst eine. Also ich habe so eine Postankündigung bei DHL. Und genau, nee, ich habe erst die SMS bekommen, dass mein Vodafone-Vertrag gekündigt ist. Und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass ein Brief zu mir auf dem Weg ist, und zwar von O2. Und dachte ich so, warte mal, das ist aber nicht die Reihenfolge, die wir besprochen haben, Freunde. Dann komme ich nach Hause, mache diesen Brief auf, weil bis dahin, wenn es jetzt nur das Timing gewesen wäre, dann ist das halt so. Mache den Brief auf, stelle fest, den Preis, den sie mir angeboten haben, der war genau für ein Jahr gültig. Danach wurde es ein bisschen teurer und danach nochmal richtig teurer. Von dem Handyvertrag war kein Wort mehr. Und zum Thema Vertrag kündigen, ne, das habe ich ja gesagt, das haben die schon für mich gemacht, um mir zu helfen. Also bei O2 angerufen und gesagt, ihr könnt mich mal alles stornieren, ich will euch nicht. Dann bei Vodafone angerufen und mit dem gesprochen und habe gesagt, also die haben mir so eine, melde dich doch nochmal, wir wollen dich als Kunden halten, dachte ich, das ist mein Stichwort. Angerufen und gesagt, ich will eigentlich doch bleiben, sagt mir mal, was ihr mir bieten könnt. Dann haben die mir einen Preis gesagt und ich dachte, ja super, dann spare ich sogar noch ein bisschen was zu meinem jetzigen Vertrag und ich muss nichts ändern. Alles gemacht, dann kriegt man so eine SMS, da muss man irgendwie drauf tippen und damit gilt das als bestätigt. Das ist so eine Art digitale Unterschrift. Ja. Das hab ich gemacht und dann war das Ding für mich gelaufen, weil es ändert sich ja für mich nicht. Für mich nichts. So ist der Satz richtig. Und dann sitze ich also irgendwann in, ich weiß gar nicht, wo wir waren. Ich glaube, ich war noch im Yellowstone Nationalpark. Plötzlich kriege ich eine SMS von Vodafone. Ihr Vertrag ist abgelaufen, bitte schicken Sie uns Ihr Modem zurück.
Okay, was?
Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Und dann habe ich halt das Problem, ich kann halt aus den USA, ich habe halt so eine mobile SIM-Karte mir für die USA geholt und ich hatte keinen Bock, ständig die SIM-Karten hin und her zu wechseln, zumal das auch arschteuer ist. Wer mal versucht hat, bei Vodafone anzurufen, weiß, das ist pain in the ass, das kann halt ewig dauern. So, also habe ich versucht, das über E-Mail zu lösen. Keine Chance. Aber ich habe dann, da habe ich mir gedacht, warte mal, noch eine Idee. Dann habe ich die per Direktnachricht über Twitter angeschrieben und denen meine Situation geschildert. Und die haben mir dann einen Link zu deren WhatsApp-Direktkanal geschickt, über den ich mit deren Service-Hotline schreiben kann. Und dann haben wir immer so, die haben halt abends kurz vor Feierabend mir geschrieben, ich morgens nach dem Aufstehen denen, weil ich dann halt auch immer unterwegs war und in den Nationalparks hast du halt einfach überhaupt gar keinen Empfang. Und so haben wir dann über 3 Tage einen neuen Vertrag aus Baldowat und ich habe dann halt jetzt, als ich nach Hause gekommen bin, die waren einen Tag zu früh, also ich musste dann noch die DHL sozusagen einen Tag ausbremsen, aber es hat alles wunderbar geklappt. Neues Modem gekriegt, das sogar besser ist als das, das ich vorher hatte, weil das geht bei Vodafone nicht anders. Ich musste also das, das ich hatte, zurückschicken und neues anschließen und konnte dann direkt weitermachen. Also ich habe keinen Tag Internet verloren, aber diesen Stress hätte ich mir gerne gespart und das wirft auch einen Schatten auf meinen Vertrag mit Vodafone, mit O2 dauerhaft, weil, ey, das hat mich richtig stinkig gemacht, zumal ich dann halt, also die Mitarbeiterin, mit der ich dann den Vertrag aufgelöst habe, wieder sozusagen, die mir auch gesagt hat, das kann alles gar nicht sein, so ihren Vertrag kann man nicht, also weil ich habe schon 2 Rabatte auf meinen Handyvertrag, so einen dritten können wir da gar nicht drauf machen und 10 Gigabyte mehr macht bei ihrem, ich habe einen O2 Grow Vertrag, also ich brauche auch nicht mehr, ich habe irgendwie, ich glaube 60 Gigabyte Volumen oder sowas, also ich brauche keine 70 und wenn, dann warte ich ein halbes Jahr, dann habe ich 70. Und das geht alles gar nicht. Und das mit dem Vertrag ist auch wirklich komisch, wenn sie gesagt haben, sie sollen warten. Hat er das denn aufgezeichnet? Ich so, ja. Komisch. Aber das Problem war, ich habe mit dem Mitarbeiter halt vorher bestimmt eine Viertelstunde telefoniert, bevor er angefangen hat aufzuzeichnen. Und die Chance, dass wir etwas vorher besprochen haben, was er dann in der Aufnahme, ich sag mal liebevoll, vergessen hat, mir zu sagen, das ist, die Chance ist groß, weil die labern einen dann ja zu. Ne? Die texten einen dann ja so lange zu, dass man irgendwie so ein bisschen weich ist. Und das ist mir passiert. Und ja, seitdem bin ich von Vodafone ein Stück überzeugter, was bedeutet, weil ich Vodafone eigentlich immer für den allerletzten Laden gehalten habe. Aber das ist jetzt hat sich deutlich verbessert. O2 dagegen habe ich jetzt auch kein schlechtes Bild, weil, also ich musste mir einmal auch auf Twitter ein bisschen Luft machen und habe das einmal rausgehauen. Das war sehr, sehr schön. Also ich habe dann halt geschrieben, dank Vodafone habe ich jetzt Internet und kann ich jetzt ja schreiben, wie es gelaufen ist und habe dann halt zu O2 geschrieben und dann hat Vodafone drunter geschrieben, das freut uns sehr. Und ich habe denen geantwortet, das glaube ich, dass euch das freut. Und dann hat O2 geantwortet, die haben sich halt entschuldigt und halt auch erklärt, dass das offensichtlich dumm gelaufen ist und einige Sachen davon funktionieren einfach gar nicht. Mir erklärt, warum vielleicht die Kündigung zu früh rausgegangen ist. Also die waren sehr bemüht. Ich fürchte, fürchte halt einfach, der Mitarbeiter, der mir dann den Vertrag gegeben hat, der wird wahrscheinlich irgendwie um seine Jahresprämie gekämpft haben oder so. Auf jeden Fall ganz, ganz asozial. Ich war stinksauer auf diesen Scheißladen. Und da hast du wirklich im Yellowstone-Nationalpark keinen Bock drauf, dir über sowas Gedanken machen zu müssen.
Das glaube ich, das glaube ich. Das ist ja, ey, das ist immer so ein Gehassel oder fast schon ein Epos. Das ist halt fast schon Ben-Hur-Ausmaße, wenn man sich irgendwie mit dem Internetvertrag rumschlagen muss. Das ist Wahnsinn. Oder generell Verträgen. Und es gibt doch eigentlich offiziell dieses Gesetz, dass man jeden Vertrag monatlich kündigen kann. Müsste es doch eigentlich geben. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, das heißt, ich glaube, man kann irgendwie anfangs eine 2 Jahre feste Vertragslaufzeit ausmachen und dann kann man aber monatlich kündigen.
Ja, und das habe ich mal vor Ewigkeiten versucht, meinem 1&1-Leuten feist zu machen. Und da ging das auch ähnlich wie bei dir bestimmt 20 Minuten hin und her. Da wurde ich dort weitergeleitet, dorthin weitergeleitet. Nee, das stimmt so nicht. Ich habe den Artikel rausgesucht, beziehungsweise das im Internet habe ich vorgelesen. Wie du halt sagst, 24 Monate. Ich bin bei euch jetzt schon mittlerweile seit 56 Monaten oder so. Oder 2000 Monaten, keine Ahnung. Und nee, die wollten es einfach nicht wahrhaben. Jetzt muss ich das, ich will das mit dem Handyvertrag haben. Ich will meinen Handyvertrag halt raus haben, weil 1&1 macht gut. Also ich habe keine Probleme internetmäßig 1&1. Da waren die immer sehr solide und sehr souverän und sehr zuverlässig. Das war das Wort, was ich gesucht habe, genau. Was mich aber nervt, ist beim Handyvertrag, beziehungsweise beim Handy, du hast halt null Empfang bei 1&1. Du hast halt, das ist halt eine Frechheit. Da habe ich halt angerufen bei denen, beziehungsweise anders. Die rufen bei mir diese typischen einmal im Monat, wir haben ein neues Angebot für sie, Anrufe. Und ich sage so, ja, um was geht's denn jetzt? Ja, um mein Handy, sie können wieder von S auf M wechseln oder M, ja, von S auf M, weil ich wieder auf S runter bin. Das würde sie im ersten Jahr nichts mehr kosten, dafür dann wieder am zweiten, wie es halt immer so ist. Hm. Und da habe ich gesagt, aber da würde sich doch automatisch jetzt mein Vertrag wieder um 2 Jahre verlängern. Ja, würde es. Da habe ich gesagt, das will ich aber nicht, ich will im Gegenteil, ich will gerne den Vertrag kündigen. Ach so, ja, wieso denn das? Und so, wir können Ihnen noch ein anderes Angebot machen. Ich habe gesagt, aber Ihre Auslastung, beziehungsweise Ihre Netzabdeckung ist halt unter aller Sau oder unterirdisch. Hm. Ist für 2 Sekunden und 3 Sekunden Ruhe, da haben Sie einen Punkt. Kommt dann vom Mitarbeiter. Und da sagte ich mir so, ja, okay, du bist wahrscheinlich letzten Tag gerade da oder so, du hast auch keinen Bock mehr. Und ja, jetzt muss ich mit denen mich nochmal auseinandersetzen, wie das halt jetzt so ist. Eigentlich, normalerweise müsste ich ab April meinen Vertrag kündigen können, beziehungsweise ich habe jetzt schon meine Kündigung rausgeschickt für den April. Ich muss bloß nochmal anrufen, ob sie das auch anerkannt haben, weil man weiß ja, wie es ist. Das ist irgendwo dazwischen verloren gegangen. Wir haben nichts bekommen, bla bla bla. Kennt man ja. Hm. Mal sehen. Und ich will ja mal gucken, ob ich das schaffe. Bei meinem Vater hat es nicht geklappt. Der ist auch, ich weiß nicht mehr, von wo nach wo der gewechselt ist, die Handynummer mitzunehmen. Das hat zum Beispiel nicht geklappt bei ihm. Ich will es gerne, dass bei mir es klappt, aber wenn nicht, who cares? Mittlerweile ist ja alles so entspannt. Da kriegt es ja von WhatsApp eine Benachrichtigung. Arschkarte XY hat eine neue Handynummer. Willst du sie jetzt speichern oder so? Das ist ja relativ entspannt. Genau. Ja, und popkulturell ist natürlich absoluter Mayhem gewesen, als du weg warst. Beziehungsweise, ich glaube, da warst du fast wieder da, oder? Wie zum Beispiel, das ist ja eine ganz kleine Sache bloß. Die wird dich wahrscheinlich überhaupt nicht tangiert haben, wahrscheinlich gar nicht mal, hast du wahrscheinlich davon Notiz genommen. Es gibt, jetzt muss ich es ganz kurz ausholen, das dauert nicht lange. Im Metalcore-Hardcore-Bereich gibt es so eine Aussage, die nennt sich Bläh. Halt, wenn kurz bevor vom Beatdown ist, dann kommt diese Aussage und die haben halt damals die Architects oder der Sänger von Architect hat sozusagen gesellschaftlich gemacht und das ist halt so ein bisschen so ein Running Gag innerhalb der Metalcore und Szene. Anyway, und da gibt es halt so ein Fanzine oder so eine Merchandise-Seite oder Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen, ich glaube bei Remscheid irgendwo, die haben sich bleh.de genannt. Und das war alle irgendwie, und anscheinend waren die irgendwie alle cool miteinander, die ganzen Szene-Bands und so, alle waren irgendwie, yeah, wir mögen euch, ihr mögt uns. Und plötzlich ploppen halt Videos auf von sehr bekannten YouTubern, die halt in der Szene unterwegs sind, wie halt Nick Nocturnal, den kennt man, ich glaube, am meisten und auch andere, die plötzlich gesagt haben, ja, dieses Bleh ist von dieser, es klingt immer so blöd, aber es ist halt so, Bleh wird es geschrieben. Ist halt von dieser besagten Firma aus Remscheid getrademarkt worden. Was einerseits ich als einen sehr klugen bis fast genialen Schachzug finde, wirtschaftlich gesehen. Alles andere ist halt menschlich unter aller Sau. Und ja, jetzt wird, die haben richtig Hate abbekommen, also so richtig Hate, nicht bloß aus Deutschland oder Europa, sondern auch aus den USA. Die wurden richtig mit Hass-Mails bombardiert und innerhalb von Threads und Twitter bzw. X wurden die mit sämtlichen Rant-Posts verlinkt und alles Mögliche, haben alle ihre Seiten auf privat gestellt, beziehungsweise du konntest sie nicht mehr erreichen, alle Kommentarfunktionen ausgeschaltet, wie es halt dann so ist. Ja, und das ist anscheinend ein großer Rechtsstreit irgendwie. Ich weiß nicht, wer gegen, also wer die jetzt verklagt hat, beziehungsweise die wollen dieses Trademark anfechten, weil das ja eigentlich, weil die ja dadurch richtig Kohle machen könnten, weil das ja so eine gängige Art in dieser Musikszene ist. Ist ja genauso wie, als würdest du Oi im Punk oder so trademarken oder was weiß ich, oder dies, oder die hier Pommesgabel im Metal trademarken. So eine Art und Weise kann man sich das fast schon vorstellen. Naja, da geht jetzt hin und her und ich fand es halt so lustig, mich tangiert das auch nicht wirklich krass, aber ich fand es halt so lustig, wie diese gesamte Bubble explodiert ist deswegen. Also dieser, das absoluter Shitstorm ist losgebrochen. Wahrscheinlich liegt es wirklich bloß an meiner Bubble bei Threads, aber trotzdem,
Das ist
das
möglich.
war,
Ich habe das Wort noch nie gehört.
ja, aber das ist wahrscheinlich, aber es hat wirklich so krasse Wellen geschlagen, dass in den USA, dass sich richtig große Musik YouTuber drum gekümmert haben und Videos dazu gemacht haben. Also es gibt Videos darüber, die haben über die 1 Million Views und sowas.
Okay, krass.
Es ist halt wirklich, es ist halt ein Ding. Irgendwie. Irgendwie ist das ein Ding. Aber es läuft halt so eine Nische. Naja. Wer keine Nische bedient, ist gerade Kloppo oder bald ab 1. Januar. Weil Kloppo ist jetzt Head of Soccer bei Red Bull. Oder wird es jedenfalls.
Wird.
Wird es jedenfalls. Ich habe mir dazu auch einige Videos angeguckt, einige Sachen durchgelesen und habe so festgestellt, dass Kloppo niemals einen Hehl draus gemacht hat, dass er mit Red Bull oder dem ganzen Konzept Red Bull oder RB sympathisiert hat. Deswegen, klar, war man am Anfang ein bisschen verwundert und vielleicht menschlich enttäuscht, aber im Nachhinein, wenn man ein bisschen recherchiert, denkt man sich so, ja, ist vielleicht der logische Schritt. Keine
Ja,
Ahnung.
ich bin tatsächlich immer noch enttäuscht, weil mir, also ne, jetzt kommen wir wieder in den Bereich, wo man als Wolfsburg-Fan relativ leicht auszuhebeln ist. Ich finde aber
Da kommt man
trotzdem,
noch hin.
wo kommt man noch hin?
Zu Wolfsburg kommen wir heute noch.
Ja, ich weiß, ich weiß. Nee, aber man muss sagen, dass das schon enttäuschend ist, dass Kloppo das macht. Was du aber sagst, ist auch nicht vollkommen verkehrt. Man darf auch nicht vergessen, ich meine, der war vorher bei Liverpool. Die sind jetzt auch nicht ein Liebhaberprojekt von ein paar Freaks, die mit ein paar Potatoes arbeiten. Da steckt halt auch knallharte Wirtschaft hinter. Das Geld kommt halt auch, ich meine, Liverpool kommt aus den Staaten, das Geld. Also die, oh, ich weiß gar nicht mehr, da hängt auch wieder so eine Investitionsgruppe hinter, der auch irgendwie ein
Ja,
Footballteam und
ja.
sowas gehört. Da war Klopp schon immer, ich meine, er war auch bei Borussia Dortmund im Aktien, einer Aktiengesellschaft. Also,
Ja, und da muss ich kurz, da fand ich es halt so ein bisschen scheinheilig, dass die Dortmund-Fans da so außer sich waren. Die halt einen Verein supporten, der mit Rüstungs Money arbeitet.
lass es mich so sagen, Dortmund-Fans und scheinheilig, das gibt's ja gar nicht.
Oh, schön. Okay. Nein, doch nicht. Habe ich es doch nicht falsch aufgefasst.
Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist genauso. Also natürlich ist es was anderes. Und natürlich hat Dortmund eine andere Geschichte. Und das ist halt auch das Problem, dass viele mit RB Leipzig haben und diesem ganzen Red Bull-Konzern. Die versuchen halt alles, und zwar wirklich alles, um ihren Konzern positiv, also Sports zu washen. Da wird halt auch über die, ich sag mal, mindestens rechts lastige Vorgeschichte ein Mantel des Schweigens gelegt. Gut, inzwischen sind es auch 6 Feet auf Erde, die über diesem Background liegen, aber trotzdem, wenn man sich das anguckt, dieser Hangar 7 Talk, Servus TV, das ist halt alles doch ein bisschen rechtslastig und da tut man sich dann schwer, dass Kloppo dahin geht, der sich halt ganz klar und auch glaubhaft als Linker versteht. Und ja, dann die Geschichte. Ich meine, es wird dann ja auch jetzt vielen gesagt, ja, das ist ja nur so eine Ostablehnung und das ist nur, weil ihr Probleme damit habt, dass es ein Ostverein ist. Wer damit auch Probleme hatte, war Red Bull. Red Bull hat nämlich erst versucht, den FC St. Pauli zu kaufen, die denen natürlich den knochigen Mittelfinger gezeigt haben. Als nächstes haben sie, glaube ich, bei Fortuna Düsseldorf, der zweite Verein, da kann ich nicht mehr so ganz sicher sagen, angefragt, die halt auch gesagt haben, so, ey, wir spielen lieber in der Regionalliga, als uns kaufen zu lassen von einem Verein, der oder von Red Bull, das nichts mit uns zu tun hat. Und dann hat Red Bull halt gesagt, gut, dann machen wir es anders, dann suchen wir uns den pleitesten Verein, den man kriegen kann, in der, weiß ich nicht, sechsten, vierten, fünften Liga irgendwo da, haben halt den SC Mark Cranstedt bei Leipzig gefunden, haben das Ding halt gekauft und dann durch Rieseninvestitionen halt hochgepumpt. Und dann wird jetzt immer gesagt, ja, aber die scouten auch ganz toll. Der Vorteil, den die haben, ist erstmal, die scouten kein, also ganz selten Spieler und holen sie direkt, sondern meist werden sie erstmal nach Salzburg geholt, der das zum Konzern gehört. Wenn die sich in Salzburg durchsetzen, dann gehen sie nach Leipzig. Das klappt nicht immer hundertprozentig, aber es ist ein ziemlich geiler Weg, weil die österreichische erste Liga halt lange nicht so stark ist wie die Bundesliga und dann kann man da die halt immer so ein bisschen aufpäppeln und dann werden halt auch Bilanzen halt so absurd schiefgestellt. Also wenn dann. Dann werden halt teilweise Spieler von Salzburg nach Leipzig verkauft, also ganz dicke Anführungszeichen, das ist halt linke Tasche, rechte Tasche, und dann werden da halt irgendwelche Transferwerte angegeben, um einen Verein jetzt gerade grün zu stellen. Und ich weiß noch, eine der schönsten Situationen dahingehend war, Ralf Rangnick war ja eine Zeit lang auch bei Leipzig oder beim Red Bull-Verein oder auch beides, ich weiß es nicht mehr. Genau wie seine Beschäftigung war. Also in Leipzig war er auch Trainer, aber ich weiß nicht, ob das der höchste Posten war, den er hatte. Der hat sich dann irgendwann hingestellt und hat gesagt, ja, wir haben jetzt, ich glaube, Marcel Sabitzer aus Salzburg verpflichtet. Es waren die härtesten Verhandlungen meiner Karriere, wo man halt auch denkt, ach komm, geh scheißen, du Arschloch. Also mal ganz ehrlich, so, du hast von deinem eigenen Verein einen Spieler abgeworben und erzählst uns, die Verhandlungen waren so schwer.
Vielleicht ist da, vielleicht ist da Korken der Weinflasche reingefallen, man weiß es ja nicht.
Ja, genau das. Und deswegen ist dieses ganze Red Bull-Konstrukt halt in der Fanwelt nochmal auf eine eigene Art unbeliebt. Es ist halt alles sehr, sehr künstlich. Also das einzig Positive, das ich daran wirklich sehen kann, ist halt wirklich, dass es ein Ostverein ist, auch wenn er von vielen als österreichischer Verein gesehen wird. Aber, ne, also aus der Not geboren, haben sie wenigstens dahingehend was richtig gemacht, dass aus dem Osten irgendwie was im Fußball nach vorne geht, weil.
Na gut, aber das ist halt osttechnisch gesehen um Leipzig rum. Gut, Leipzig war noch nie so eine verlassene Gegend. Aber trotzdem, infrastrukturell ist das schon was Gutes, was dann Leipzig für Leipzig, für die Stadt Leipzig passiert, auf jeden Fall. Gut, andererseits, wenn dann, ich habe ja einen Bekannten, ich glaube, habe ich vor 1000 Jahren mal erzählt hier im Podcast, dass ich einen Bekannten hier bei uns im Dorf habe, der eine RB Leipzig Dauerkarte hat. Und der hat mir letztens erzählt, dass er zu irgendeinem Spiel war, frag mich nicht, gegen irgendjemanden. Und dass halt offizielle Leipzig-MitarbeiterInnen durch die Stadt gelaufen sind und Karten verschenkt haben, damit das Stadion so halbwegs voll wird. Ich glaube, das war gegen so ein unteres Drittelverein von der Bundesliga.
Ja, das kann auch genauso gegen Wolfsburg gewesen sein, weil wir sind jetzt auch nicht gerade der ganz große Zuschauermagnet. Und ja, das ist halt das Thema, ne? Und Leipzig ist halt auch bekannt dafür, dass, also viele Vereine machen das, ich sag mal, die wenn du dann hörst, wie viele Zuschauer da sind und man guckt sich dann mal in der Live-Übertragung im Stadion um, dann fällt einem schon auf, das wird knapp. Also das soll ausverkauft sein und ich sehe so viele Sitzschalen, das ist schon merkwürdig. Und das ist, das wird uns auch immer vorgeworfen in Wolfsburg. In Wolfsburg ist das auch ein Problem, weil da gibt es die sogenannte No-Show-Rate. Das sind Dauerkarteninhaber, die halt nicht auftauchen, weil ihnen der Gegner nicht passt. Das ist in Leipzig aber noch viel krasser als bei uns und das ist sehr, sehr undankbar. Und das häuft sich halt alles so an und deswegen, ich sag mal, der traditionelle Fußballfan wird so schnell kein Leipzig-Fan und da wird auch Jürgen Klopp nichts dran machen. Irgendjemand hat den schönen, ich glaube, der war auf Englisch, aber ich paraphrasiere mal, irgendjemand hat gesagt, Leipzig hat gehofft, sich mit Jürgen Klopp in seinem Licht zu sonnen und daran zu wachsen. Tatsächlich ist es aber so, dass Jürgen Klopp in euren Schatten tritt und daran kleiner wird. Und das ist halt genau das Problem.
Na gut, das größte Argument für Jürgen Klopp, das Ding anzunehmen, war einfach die nächsten 20 Millionen auf seinem Bankkonto.
Ja, das ist auch wirklich wichtig für ihn, weil ich habe das Gefühl, Jürgen Klopp hat sowohl in Dortmund als auch in Liverpool, glaube ich, schon echt genug verdient. Dazu hat er, ich weiß nicht, der hat, glaube ich, für jeden Wochentag hat er einen anderen Werbevertrag und das kann er, glaube ich, 7 Monate durchhalten. Das ist, also wirklich übers Geld muss er mir nicht kommen. Ich meine, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ey, das kann jeder sagen, so Geld ist immer noch Geld und nicht ganz unwichtig. Aber es ist Jürgen Klopp, ganz ehrlich, der hätte am Ende der Saison, hätte er sagen können, also hätte er sich einfach irgendwo hinstellen können auf sein Instagram-Profil und sagen, ich möchte wieder Trainer werden, welcher Verein hat Bock? Und sein Manager müsste sich eine neue Mailbox kaufen, weil in dem Moment würde das Ding explodieren. Der könnte jederzeit wieder anfangen zu arbeiten, könnte alles machen. Er hätte wirklich nicht zu RB gehen können. Dazu sind jetzt auch die Gerüchte aufgekommen, die von RB dementiert wurden. Das spricht dafür, dass sie wahr sind. Dass er bereits vor 2 Jahren Didi Mateschitz, als der noch, Ruhe in Pisse übrigens, als der noch gelebt hat, ihm versprochen hat, oder dass es da Absprachen schon gab, dass er früher oder später diesen Job übernehmen soll und dass der jetzige Chef, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Aber der hängt auch im Formel-1-Team ganz groß mit drin. Und dass der das dann sozusagen nur noch umgesetzt hat. Und deswegen.
Na gut, aber wir müssen uns aber auch nichts vormachen, dass das irgendwie jetzt erst vor ein paar Wochen eingetütet wurde. Das Ding ist schon ein paar Monate fix.
Ja, definitiv. Also das ist ja auch immer das Naive, dass das so oft gesagt wird. So, das ist jetzt bekannt gegeben worden. Warum auch immer das jetzt gemacht wurde, da wird es auch Gründe für geben und Gründe gegen. Und man hat sich halt dafür entschieden und so ist das dann halt.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben die Reaktionen mehr interessiert als die Sache an sich, weil mir Kloppo schon immer scheißegal war, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt sowieso nicht der größte Fußballfan, aber er ist fucking nochmal ein Trainer. Und er ist kein Ristic oder er ist jetzt kein Stepanovic oder irgend so eine schillernde Kultfigur für mich jemals gewesen, sondern war immer jemand, der mit viel, der in einem Verein mit viel Millionen was gewonnen hat, dann in einem Verein gegangen ist, der noch mehr Millionen hatte, dann auch was gewonnen hat, sehr erfolgreich war und jetzt das macht. Also Er war für mich einer von vielen Trainern immer.
Nee, das kann man nicht sagen. Kloppo ist wirklich schon ein ganz, ganz hervorragender, außergewöhnlicher Trainer dazu.
Ja, das meine ich jetzt. Ich meine jetzt nicht seine Leistung, sondern ich meine eher sein Image mäßig.
Ja, das wollte ich gerade draufsetzen. Und dazu kommt noch, dass Jürgen Klopp immer den Eindruck gemacht hat, einfach ein guter Typ zu sein. Also, wenn dich das interessiert, hör dir mal, es gibt ein Hotel Matze mit ihm.
Da reden, das habe ich, glaube ich, sogar gehört. Irgendwie ganz täuschend. Nicht alles, aber ein bisschen auf jeden Fall.
Ja, und das ist halt einfach ein sympathischer Typ. Also es ist halt ein Typ, der ist halt
nicht. Der wird auch jetzt nicht unsympathischer werden, wenn du mit ihm reden würdest. Er hat halt bloß einen beschissenen Job sich gewählt. Aber er wird jetzt menschlich gesehen nicht anders werden.
Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber man dachte halt trotzdem, dass er gewisse Werte hat und sich an diese Werte hält. Und man dachte halt, einer dieser Werte wäre halt, dass er sich auf, ich sag mal, Fußballkultur einlässt. Ne? Deswegen, also, ich wäre halt ähnlich überrascht gewesen, wenn er nach Wolfsburg gekommen wäre. Ich hätte anders reagiert, weil ich da mir sehr schnell, sehr schön reden kann, warum er bei uns ist. Aber er ist auch Opel-Testimonial, deswegen wird das nichts. Und Das ist aber eine andere Sache. Und halt, Leipzig steht halt für so vieles, das im Fußball schief läuft, was er so oft angeprangert hat. Also er war ja auch der, der irgendwann mal gesagt hatte, wenn ich den ersten Transfer über 100 Millionen machen sollte, dann wird es Zeit für mich aufzuhören. Und inzwischen hat er, glaube ich, 3 oder 4 gemacht mit Liverpool.
Ja, aber das ist doch so eine verklärte Romantik, die im Sport noch herrscht, die schon lange, lange, lange tot ist. Oder beziehungsweise in Ligen vollzogen werden kann, die eigentlich nur eine Handvoll Menschen interessiert. Spätestens ab der Bundesliga wird bloß noch mit, oder ab dem ersten Drittel der Bundesliga wird mit solchen Summen um sich geworfen, dass einfach gar nicht mehr feierlich ist. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe erst gesagt, NBA, da dürfen wir gar nicht anfangen bei US-Sport mit sowas, mit Gehältern oder so. Hm. Das ist eine ganz andere Dimension. Die lachen drüber, wenn die das hören hier. Und deswegen glaube ich einfach, dass jetzt innerhalb des Fußballs, ob es den Fußballromantikern oder romantischen Fans gefällt oder nicht, passiert jetzt in den nächsten 10, 15 Jahren einfach eine US-Sport-Shift irgendwie. Der wird jetzt einfach kommen. Es wird jetzt mehr so in Vereine gehen mit Ownerships und mit, also noch mehr als jetzt ist. Und das wird einfach passieren und ob es euch gefällt oder nicht.
Das doch, ich schon.
Ich glaube schon.
Aber nicht, weil die Bundesliga dann ihr letztes Stück, ihre letzten Assets verliert. Deswegen wird sich das in Deutschland nicht weiter verkaufen. Also im Ausland ist es ja in vielen Orten schon so, dass das halt so eigener geführte Vereine sind. Aber genau wie in den USA wird es nicht ablaufen. Dazu passt auch das System nicht.
Nö, aber es wird sich abstrahieren, beziehungsweise es wird eine Spaltung geben. Noch eine größere Spaltung als jetzt ist von diesen Ownership-Vereinen und die noch relativ traditionell geführten Vereine. Das wird irgendwann mal. Deswegen fand ich ja die Idee mit der Super League an sich gar nicht so dämlich. Wenn man die absondert, diese Vereine von einem anderen Verein, und die können ihren Fußball weiterspielen, dann ist der traditionelle Fußball, wie man es kennt, wieder da und dann kann die Stadien trotzdem füllen. Natürlich hat man nicht die Superstars, aber man hat geilen Fußball, wenn man das so will.
Ja, aber das Problem ist, das will man nicht.
Ja, siehst du.
Das ist halt ein ganz großes Problem an der Super League, wo viele auch nicht dran denken. Es ist nichts Besonderes mehr, wenn du jede Saison gegen Manchester United, Manchester City, Liverpool, Real Madrid und Barcelona spielst. Irgendwann haben die Leute halt einfach keinen Bock mehr drauf. Und das ist sowieso ein Problem vom Fußball, dass sie einfach halt nicht checken, dass mehr nicht immer besser ist, sondern dass es manchmal ganz klug wäre, weniger draus zu machen. Ne? Wir haben jetzt die Nations League, wir haben die Fußball, die World Cup Champion, nee, wie heißt denn das? Die Fußball, nicht Weltmeisterschaft, sondern der Weltpokal. Das wird jetzt auch ein richtiges Turnier im Sommer. Das heißt, wenn du daran teilnimmst, musst du halt spielst du, glaube ich, im Sommer nochmal ein Turnier mit 15 oder 20 Mannschaften. Das ist im Endeffekt eine Weltliga, die da nochmal ausgespielt wird. Und das Problem ist, irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr.
Also irgendwann werden die Spieler auch mal zusammenbrechen.
Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ja, das Problem ist, die Vereine, die halt in dieser Weltliga mitspielen können, die können sich halt auch leisten, 2 Mannschaften zu haben. Die können sich auch leisten, 3 Mannschaften zu haben. Das ist kein Thema. Das Problem ist, dass dann die Farming-Ligen, die es dann nur noch sind, die Bundesliga, die Premier League, die Primera Division und so, dass die einfach dass die Vereine dahinter trotzdem keine Chance mehr haben, weil da werden dann halt einfach, also ne, dann sind halt Nationalspieler plötzlich in der dritten Mannschaft von Bayern, die aber immer noch halt besser ist als der Rest der Bundesliga, weil die halt das Geld haben und über die Einsätze in diesem Weltpokal und der Nations League und Champions League und weiß der Hugo, was da alles noch kommt, so viel Geld verdienen, dass es völlig egal ist, wie viele Leute die unter Vertrag haben.
Aber ich glaube, das ist fast nur dieses Denken, deutsches Denken, weil ich bin mir relativ sicher, dass andere Länder da offener sind. Weiß ich nicht genau.
Die Verantwortlichen in den anderen Ligen sagen das auch schon. Auch Jürgen Klopp zum Beispiel hat das schon viel früher gesagt. Er hat gesagt, das funktioniert nicht. Wir können nicht noch mehr Spiele machen. Die Spieler sind jetzt schon ausgebrannt.
Da gebe ich vollkommen recht. Da muss man halt wirklich, da kann man nicht zum Beispiel ein Beispiel am US-Sport nehmen. dass die einfach zwischen den Saisons 3 Monate, teilweise 4 Monate Zeit haben. Deswegen hat ja ein Tom Brady bis fast, ich glaube, war er schon 50? Aber der hat ja schon, der war ja, also wenn, dann war er knapp an den 50 dran, auf Top-Leistung gespielt, weil halt immer diese Regenerationszeit hatte zwischen den Saisons. Und
Ja.
wenn du das den Spielern nicht gibst, dann sind die meisten halt mit 30 komplett ausgebrannt.
Ja, und du siehst ja auch, dass inzwischen bei WMs und EMs das Niveau immer weiter sinkt. Immer mehr Spieler fallen vorher aus, weil die sich halt dann vorher das Kreuzband oder sowas rissen. Und gerade solche Muskel- und Bänderverletzungen sind halt meist das Resultat aus müde. Resultat aus müde.
Resultat aus müde.
Sprachlich macht mir keiner was vor. Nee, aus halt der Ermüdung von so einer ganzen harten Saison. Und das wird halt immer schlimmer. Beim Frauenfußball ist es noch krasser, weil die auch immer mehr spielen, aber längst noch nicht so viel so professionell trainieren. Und das ist halt ein Riesenproblem.
Ja, was aber auch ein Riesen, um das Thema mal zu wechseln, was auch ein Riesenproblem war, dass Thomas Gottschalk dienstlich Frauen angefasst hat.
Oh ja, das stimmt. Der Tommy.
Der Tommy. Ey, ich habe mir, ich haben viele haben, habe ich so gelesen, so, dass das Interview noch schlimmer werden soll von Seite zu Seite. Ich habe es mir gar nicht angeguckt, weil ich es einfach nicht lesen wollte, weil mir ich, weil mir scheint, aber diese allein schon diese Headline, dieses Zitat, What the fuck? Was zur Hölle? Und selbst wenn man es aus dem Kontext gerissen hat, ist es trotzdem absoluter Scheißdreck. Also das, es gibt keinen Kontext, aus dem man es reißen kann, was nicht unangenehm ist in dem Moment.
Und das Schlimme ist, es ist ja alles noch viel schlimmer eigentlich. Also, ne, wie du sagst, ich habe ein bisschen Ausschnitte aus dem, er war auch im Kölner Treff mit Micky Beisenherz. Und Micky Beisenherz hat versucht, ihn so ein bisschen, ich sag mal, abzuholen und ihn nicht wie so einen muckeligen alten Mann dastehen zu lassen, sondern ihm so eine Rampe zu bauen, dass er sich da irgendwie rausschlängeln kann. Und Gottschalk hat diese Rampe halt bewusst niedergepinkelt mit seiner Art. So. Ich weiß nicht, also so auf die einfachsten Fragen so, ist es denn wirklich so schlimm, wenn wir das N-Wort nicht mehr sagen dürfen? Hat er nicht gesagt, ja, stimmt schon, das kann ich ja weglassen, das stört mich nicht, sondern hat gesagt, ich will mir aber nichts beschränken lassen. Und ich meine, wenn Thomas Gottschalk sagt, er hat keine Lust im Fernsehen zu sein, wenn er sich da vorher überlegen muss, was er sagt. Und Micky Beisenherz, der völlig zu Recht sagt, ist das denn so schlimm? Und Thomas Gottschalk hat nicht mal die Ironie darin sieht, dass er sagt, er will sich nicht vorher überlegen, was er sagt. Also sprich, er will einfach plappern, dann ist das schon wirklich, wirklich krass.
Ja, er ist halt komplett aus der Zeit gefallen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, vielleicht im Showbusiness auch Rentenalter einzuführen. Eventuell.
Ja, aber dann hast du Leute wie Harald Schmidt, die das schon viel, viel früher, viel, viel mehr reißen.
Das stimmt auch wieder. Ja, es ist halt so eine Sache für sich. Ich habe auch schon mal drüber nach, beziehungsweise auch schon so andere Statements gehört von Leuten, die halt schon, wie halt AC/DC und so, die sagen, die können einfach nicht aufhören. Für die ist das einfach eine Sucht, auf die Bühne zu gehen, was ich dann auch irgendwie vielleicht nachvollziehen kann. Dieses Dopamingefühl, einfach vor 500 Millionen, 1000 Leuten zu stehen und die singen alle Thunderstruck mit oder so, keine Ahnung. Und das ist ja bei Gottschalk auch so. Ey,
Ja.
wenn ich Gottschalk wäre, der hat mehr als genug Kohle, der hat mehr als genug in seinem Leben geleistet. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, aber er hat in seinem Leben. Schon seit 60 Jahren ist er im Showbusiness ungefähr. 50, 60 Jahren. 50 Jahre auf jeden Fall schon. Und ich glaube, Ende der 70er ist er zum Radio gekommen, Mitte Ende der 70er. Da sage ich mir doch mit so Mitte 60, 70, du Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich setze mich jetzt in meine Florida-Villa oder was weiß ich, welche Villa und lasse es mir gut gehen. Aber dass ich immer noch von so einem Kölner Treff zu irgendwelchen anderen Sachen hin und her schleifen lässt oder sich selber hinschleift, das verstehe ich nicht. Und das muss ja irgendeine Dopaminsucht beziehungsweise absolut krasser Geltungstrakt sein.
Ja, und dass er dann aber auch die Ironie darin nicht sieht, dass er ein Buch veröffentlicht, ein Interview mit, weiß ich nicht, Zeit und dem Kölner Treff gibt und in allen erzählt, dass er nicht mehr sagen kann, was er will. Es ist schon wirklich. Das
Ja.
ist traurig, das ist wirklich traurig. Anders kann ich das nicht sagen. Und ich glaube, das wird bei ihm auch nicht mehr besser. Ich fürchte, Thomas Gottschalk haben wir verloren ein Stück weit, weil, also ihm ist jetzt auch auf Twitter, habe ich gesehen, dass dank Micky Beisenherz, der das sehr süffisant kommentiert hat, hat er einen Ausschnitt aus News gezeigt, also einen Textausschnitt, die offensichtlich auch Texte veröffentlichen. Da hat Waldemar Hartmann, Weißbier-Waldi, hat sich dazu geäußert und hat gesagt...
Oh Gott!
Also er hat erst gesagt, dass Micky Beisenherz ein toller Comedy-Autor ist, aber, und wir alle wissen, so ein Aber bedeutet, alles, was ich bis hierhin gesagt habe, ist scheißegal, und sich dann halt über ihn hergezogen, was für ein Demagoge er ist, und irgendjemand anders von News hat gesagt, Goebbels wäre stolz auf dich, zu Micky Beisenherz, weil der wirklich versucht hat, also das sorgt in Deutschland auch häufig für Irritation, aber der hat versucht, A, ein Gespräch zu führen und B, sein Gegenüber von sich zu überzeugen, und hat dann aber festgestellt, Thomas Gottschalk ist halt so ein verbohrter, alter, weißer Mann, anders kann man das in dem Fall nicht sagen, der lässt sich halt nichts mehr sagen, der weiß es halt besser.
Ja, aber es reicht ja schon, wenn man einen Dialog führt.
Ja, ja.
Aber selbst das macht er ja nicht.
Nee, der Gottschalk hat sich halt hingesetzt und hat gesagt, nö, das ist nicht meine Aufgabe, nicht mein Job sozusagen. Ich habe da immer so gesprochen und ich möchte mir keine Gedanken drüber machen. Und das ist auf einer Seite sein gutes Recht, aber dann muss er damit halt rechnen, dass er halt auf die Fresse bekommt. Ich meine, er hat in den 70ern angefangen, da konntest du dich auch nicht ins Radio setzen und, weiß ich nicht, Sieg Heil rufen oder so. Weil nämlich, das sagt man nicht mehr, das macht man nicht mehr, da hat man sich darauf geeinigt, dass das keine gute Idee ist. Und warum ist das bei, ich weiß nicht mal, welches die drei Worte sind, um ehrlich zu sein, von denen gesprochen wird. Ich vermute, dass das N-Wort dabei ist, aber was sonst noch?
Wobei man ich weiß muss, es auch nicht.
Wobei man sagen muss ja, Thomas Gottschalk, der hat ja selbst auch schon Rassismus erlebt.
Natürlich, als Rapper.
Nee, als er, ja gut, da hat er völlig zu Recht Rassismus verdient, wenn man sich damals... Also ganz ehrlich, wenn Rassismus mal angebracht war, dann nein, er hat doch mal die Geschichte erzählt, wie er in Miami auf einer Halloween-Party war mit lauter Bankern und er hat sich als Jimi Hendrix verkleidet und hat sich dafür schwarz gemalt und hat dann gesagt, und da hat er gemerkt, wie Rassismus ist, weil die Leute ihn da so angeguckt haben. Und da wird jeder Schwarz auf dieser Welt sagen, ja, der arme Kerl, das ist einer von uns, der leidet unser Leid.
Wow, selbst das checkt er nicht.
Krass. Nee, selbst das hielt er für eine gute Anekdote. Und das war lustigerweise, wenn ich mich recht entsinne, auch in der Sendung mit Micky Beisenherz, wo sich damals aber Micky Beisenherz, also das Lustige ist, ich höre Micky Beisenherz gerne bei Fußball MML, was wirklich ein schöner, nicht sehr informativer, aber sehr meinungsstarker Fußball-Podcast ist. Und deswegen höre ich den manchmal ganz gerne. Und da machen die sich gegenseitig immer noch über die Sendung damals hieß Letzte Instanz. Das war halt wirklich, also wie man sich drüber lustig gemacht hat, weil das wirklich so absurd dämlich war. Und das hat Micky Beisenherz aber auch selbst gesagt. So, da hat er sich dumm angestellt, hätte da viel früher einfach das Gespräch beenden sollen oder in eine richtige Richtung wenden und dann wäre das auch anders gelaufen. Und da hat Micky Beisenherz gelernt. Und das ist der Unterschied, Thomas Gottschalk nicht.
Wow. Also mich hat leider schon diese Aussage... Ich habe Frauen rein dienstlich angefasst. Darum, das ist halt der krasse Aufhänger der ganzen Geschichte eigentlich gewesen. Und dass man das nicht checkt, dass er nicht mal, er ist jemand, der im, es muss doch irgendwie anders, es muss doch irgendjemand diesen ganzen Prozess mal zu ihm sagen, pass mal auf, Thomas, Tommy, Herr Gottschalk, einfach mal die Schnauze halten. Einfach mal nichts sagen. Vielleicht ist das nicht gar nicht mal so dumm. Aber wie du sagst, entweder ist er so verbohrt und so dermaßen von sich selbst eingenommen, dass er sagt, nö, was ich sage, hat immer noch Gewicht im deutschen Fernsehen, was Bullshit ist. Keine Sau interessiert mehr, was Thomas Gottschalk sagt. Das ist vollkommen egal. Beziehungsweise wenn er was sagt, wird dann bloß drauf eingegangen, was er Negatives sagt. Vielleicht sagt er was Positives auch mal, aber das ist vollkommen egal, weil das ist ja nicht Quoten bringen keine Quoten. I don't know. Ich weiß nicht, gibt's den Podcast mit Mike Krüger eigentlich noch?
Das kam letztens bei Fest und Flauschig vor. Ich habe keine Ahnung, die wussten es auch nicht genau, ob der eigentlich noch läuft. Aber auch das war ja, ich sag mal, mindestens unglücklich, wie die beiden sich da verkauft haben.
Ich habe nicht einmal gehört. Ich hab bloß ab und zu mal bei hier Gästeliste Geisterbahn, wenn Nils mal erzählt hat, der es gehört hat. Ja, und ich fand zum Beispiel, ich habe ja... War Mike Krüger bei Hotel Matz oder Nils? Weiß ich gar nicht mehr. Eins von beiden. Und da fand ich ihn zum Beispiel sehr sympathisch, Mike Krüger. Da fand ich ihn relativ...
Also ja, ich weiß, was du meinst. Der ist auch sympathisch. Die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, er würde gerne erzählen, dass er das alles erfunden hat.
Super Nasen und so, meinst du?
Nee, überhaupt. Also, dass er eigentlich hinter allem steckt, weil er das durchschaut hat und er war so erfolgreich und das hat er immer wieder so mit einspielen lassen. Ich glaube, Mike Krüger hat auch keine Probleme mit dem Selbstvertrauen, um es mal so zu formulieren.
Ja, wenn du halt immer Bestätigung bekommst, auf jeden Fall. Und wenn du einfach ein Teil von 7 Tage, 7 Köpfe mit Kalle Pohl warst, dann hast du es eigentlich geschafft.
Ja, stimmt. Denn wer kennt nicht noch Kalle Pohl?
Das ist eigentlich, oder wie heißt der? Bert Stelter oder Bernd Stelter hieß der doch, oder?
Bernd Stelter. Ich überlege gerade, ich glaube, Kalle Pohl ist auch schon tot, oder?
Keine Ahnung. Das ist, so traurig wie es ist, das ist mir eigentlich scheißegal.
Er ist ein paar Jahre nach seinem Humor gegangen.
Ja.
Genau. Bei der Gelegenheit, hast du dir irgendwas von Stefan Raab angeguckt? Weil das war
nicht
auch
Popkultur. Nicht eine Sekunde.
Ich auch nicht. Und seine komische Show, also es gibt ja jetzt diesen Quotenkampf zwischen Raab und TV Total.
Ja, von mir aus, gerne. Können Sie ja machen.
Ja, aber das Lustige ist halt, die Zuschauerschaft von Raab hat sich, wer hätte das gedacht, nach der ersten Folge schon irgendwie halbiert und also
das ist aber eigentlich egal, wenn die Quote immer noch stimmt. Weil die erste Folge wird immer aus Neugier am meisten geguckt, das ist ja Fakt.
Ja, aber nee. Also, ne, die Quote ist jetzt auch nicht mehr allzu. Mal abgesehen davon, er hat halt keine richtige Quote, weil seine Sendung ja nur noch auf RTL Plus, also im Internet, läuft.
Ja, trotzdem muss ja irgendwie eine Klickzahl oder irgendwas muss es ja geben.
Die müssen sich halt an irgendwelchen Parametern langhängeln. Es ist halt keine Quote mehr. Und die Klickzahlen sind halt nicht doll. Das kann man so sagen. Und
wer hätte es gedacht?
Als Bezahlung dafür schickt RTL ihn jetzt wieder ins Hauptprogramm oder ins richtige Fernsehen. Also auch das
wirklich?
Riesenüberraschung. Ich weiß nicht, ob er mit irgendwelchen Wochenendshows. Also Stefan Raab macht einfach, und das finde ich so krass, der ist aus dem Fernsehen gegangen und jeder dachte, der kann halt einfach nicht mehr. Der hat immer das Gleiche gemacht. Das hat ihn so gelangweilt. Joko und Klaas, glaube ich, also ich glaube, Klaas erzählt das immer, die waren mal beide da bei TV Total und da war eine Band, ich weiß gar nicht genau wie, das war irgendwie eine Band oder es wurde ein Film vorgestellt, der Verabschiedung hieß oder ein Song Verabschiedung oder irgendwie sowas. Und das war, nachdem die Show irgendwie 10 Minuten lief und dann liest Stefan Raab halt auf diesem Zettel, weil er halt überhaupt keinen Bock hatte, liest er halt Verabschiedung und denkt, ja geil, Sendung zu Ende. Dann sagt er, ja, damit, das war's für heute, meine Damen und Herren, und hat die Sendung abmoderiert. Und alle so, nee, Moment, so nicht, Stefan, du musst schon noch weiter senden. Aber der hatte halt keinen Bock mehr. Für den war es einfach nur geil, früher Feierabend. Und so begeistert war er dabei. Und jetzt ist er wieder da und alle denken, jetzt zeigt das allen nochmal, aber im Endeffekt macht er exakt das, was er immer gemacht hat. Er macht TV Total, er macht ein Quiz und jetzt Wochenendshows und da könnt ihr euch mal überlegen, wie die wohl aussehen werden, so im Vergleich zu allen anderen.
Ja, auf jeden Fall wird er bestimmt mit irgendwelchen Küchenutensilien bestimmt irgendwelche Eisbahnen demnächst wieder runterrammeln.
Ja, das ist das Schlimme, dass man sich im Endeffekt nur noch überlegen muss, mit welchem Gerät wird er was Dummes tun. So wird ja. Fußball dieses Mal bei Gegenwind machen, statt mit
einem Auto?
Ja, oder hat er nicht auch diese Eisfußball-Challenge?
Weiß ich nicht mehr, der hat so viel gemacht. Was ja damals auch cool war und was ja damals fast innovativ war, was er alles gemacht hatte. Aber das ist halt schon fast 20 Jahre her, 15, 20 Jahre her.
Zumindest alles. Als er das mit Begeisterung gemacht hat.
Ja, oder so. Ey, wer hat nicht gern die Turmspringen-Weltmeisterschaft geguckt, weil es einfach amüsant und lustig war? Oder selbst die ersten ein, zwei Wok-WMs waren lustig. Das war irgendwie was Neues, was Innovatives. Oder das Autoball oder das und jenes. Aber ich kenne ja zum Beispiel, ich habe, wie gesagt, meine Nichte, die ist halt im 14 und ihre Freundinnen natürlich auch alle. Und da habe ich jetzt letztens mal gefragt, wisst ihr eigentlich, wer Stefan Raab ist? Und die gucken mich so an nach der Art, nee, es würdest du irgendwie jemanden von uns fragen, wer Heinz Rühmann ist. Gut, dann würden vielleicht wissen, wer Heinz Rühmann ist, aber so diese Vergleichsweise, für die ist der einfach nicht existent für die Zielgruppe.
Nee, weil der ist halt zu einer Zeit verschwunden, als sie angefangen haben, fernzusehen, und taucht jetzt wieder auf, und für die ist das halt irgendjemand. Aber die haben halt, was weiß ich, die haben Joko und Klaas, die Auswahl ist so groß, und da ist Stefan Raab sehr, sehr mittelmäßig gegen, weil Joko und Klaas haben halt den Job genommen, den er hatte, und haben es einfach besser gemacht, das muss man mal sagen.
Ja, aber ich glaube, das haben wir letztes Mal schon, als er angekündigt hat, dass er wiederkommt, drüber gequatscht. Ich habe aber damals auch schon gesagt, dass nach der Hälfte der ganzen Geschichte das Ding vorbei sein wird. Selbst wenn er jetzt ins Hauptfernsehen kommt mit seiner Show, das juckt da auch kein Schwein.
Nee, also das, ich bin mir auch, also die werden den Vertrag mit ihm aussitzen, einfach weil er viel zu teuer ist. Der soll ja irgendwie 90 Millionen verdienen oder sowas. So, das kann sich selbst RTL aber nicht leisten, das einfach zu kündigen. Die werden ihn vielleicht irgendwann, so wie Harald Schmidt, irgendwann im Abendprogramm parken. So am Straßenrand, dann kann er da noch ein paar bissige Kommentare abgeben. Verstehen Sie? Und dann war es das auch. Und ganz ehrlich, ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade. Ja. Ich habe Stefan Raab gerne in Erinnerung gehabt als den, der wirklich geile Ideen hatte und dann einfach nur sich selbst überarbeitet hat und dann halt mit so einer Art Burnout oder Bore-out von immer dasselbe machen rausgeflogen ist. Die Medienkuh hat immer berichtet, er war irgendwann vor nicht allzu langer Zeit nochmal, haben sie ein paar Sondersendungen gemacht. Ich weiß gar nicht, was das Thema war. Da ist TV Total in den USA gewesen. Und dann konnte er da komplett frei arbeiten. Da waren halt im Publikum vor allem mal Deutsche, die halt zu Gast waren da. Und er ist halt irgendwie da rumgelaufen und hat sich mit den Leuten unterhalten und konnte halt mit Leuten, die keine Ahnung haben, wer er war, arbeiten. Und ganz plötzlich hatte der wieder richtig Bock auf das, was er immer gemacht hat. Das Problem war, dann ist er wieder nach Deutschland gekommen und hat festgestellt, hier ist alles wie vorher. Ich bin weiterhin Stefan Raab. Ich mache, was Stefan Raab immer gemacht hat. Und ich will das gar nicht mehr. Also man hat ihm das ja auch angemerkt, so, ne? Der hat über Bücher gesprochen, die er nie gelesen hat. Konntest ihm dabei zusehen, wie er das erste Mal den Titel des Buches liest, das er gerade bewerben soll.
Ja, aber dann hat er einen richtigen Schritt getan. Und dann hätte er einfach bei seiner anderen Kernkompetenz bleiben sollen und sagen, passt mal auf, Leute, ich mische mit meinem Wissen und meinem Erfolg und meiner Erfahrung einfach nochmal den Eurovision Song Contest auf oder setz mich mit Lena noch mal zusammen und mach mit ihr irgendwas oder irgend so ein Bullshit, wo er im Hintergrund arbeiten kann. Aber seine Fresse, es ist ja vollkommen egal. Stefan Raab, wir können jetzt wieder trennen uns im Kreis, wenn wir jetzt weiter über Stefan Raab reden. Weil, er kommt ja, Elton ist ja auch wieder mit ihm jetzt zusammen, glaube ich, oder in der Show, und dann war ja auch irgendwie klar.
Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, der ist jetzt inzwischen auch schon wieder weg. Also zumindest in der letzten Sendung hat Jan Köppen mitmoderiert, sagten Schulz und Böhmermann. Die übrigens kein gutes... Oh Gott, waren die das? Oder die Jungs von Baywatch Berlin? Irgendjemand hat wirklich kein gutes Haar an Elton gelassen. Ich glaube, es waren Schulz und Böhmermann, also die gesagt haben, dass...
Aber hier, anderes Thema, Fest und Flauschig ist ja nicht mehr Spotify-exklusiv.
Total gut. Gleich wieder die Nummer 1 bei den Podcasts. Einfach mal mit den jungen Leuten den Boden aufwischen.
Das fand ich so, ich hab da nie drauf geachtet, wenn ich meine Podcast-App öffne bei Apple. Und ich öffne halt die Startseite, auf einmal sehe ich Fest und Flauschig. Und hä? Da war ich komplett verwirrt. Und da ist es vielleicht für mich wieder ich habe so viel andere Sachen zu hören. Aber wenn man mal zwischendurch mal nichts zu hören hat, kann man sicher mal eine Folge geben. Weil ich glaube, du brauchst dann nicht irgendwie von Anfang an hören. Du kannst einfach einsteigen, ohne dass du Gefahr läufst.
Kein, auf keinen Fall nachhören. Das nimmt dem Ganzen, glaube ich, ganz viel Magie. Aber aktuell ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen, weil gerade gibt es einen kleinen Skandal, den Jan Böhmermann hat. Ich weiß gar nicht, hast du das mitgekriegt? Mit dem Shampoos Max?
Ja.
Genau, und das haben sie in der letzten Folge nochmal ausführlich aufgearbeitet, weil, also für die, die es nicht mitgekriegt haben, Markus Kral, heißt der Kral? Kra? Kra nur, ne? Nicht Kral.
Gra. Ja.
Genau. Aushilfsfascho von der AfD war auf dem Oktoberfest und hat sich da mit irgendwelchen halbseidenen Leuten getroffen. So berichtete ein Zuhörer von Fest und Flauschig. Der wiederum schrieb Jan Böhmermann und Olli Schulz an und sagte, oder vor allem Jan Böhmermann, und sagte dem hier, der war da und wollte 200 Flaschen Champagner bestellen. Und das hat dann der Chef vom Käferzelt, Herr Käfer himself, mitbekommen. Und hat die Bestellung sofort storniert und hat irgendwie so Happy-Go-Lucky-Musik spielen lassen, um ihn zu nerven. So, das hat Jan Böhmermann vorgelesen. Er hat nicht gesagt, dass es so war, sondern er hat ganz klar gesagt, das wurde mir so berichtet. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber das ist die Geschichte und ich finde die ganz spannend. So, und das hat Herrn Kra nicht gefallen. Der hat daraufhin, also, ja doch, der hat daraufhin dann halt sofort natürlich irgendwie eine Dementierung losgeschickt und hat gesagt, so, ja, nee, so war das gar nicht und ich habe keine 200 Flaschen Champagner bestellt, wo ich mir schon dachte, ja, du Wichser, der Trick ist nämlich, du hast wahrscheinlich nur 180 bestellt und sagst jetzt, der hat gesagt 200, so viele habe ich nicht bestellt, das heißt, er hat gelogen. Klassischer Trick von der AfD, sich einfach nur das rauszusuchen, was vielleicht falsch formuliert ist und schon kann man darauf losgehen. Und dann hat Jan Böhmermann den ganzen Tag über oder nach der Veröffentlichung der Sendung durchgängig sich hingestellt und hat einfach Updates zu dieser Sendung gemacht. Und dann haben sie versucht, den Herrn Käfer zu erreichen. Dann hat lustigerweise das einzige Journalistenteam, das sich drauf gestürzt hat und versucht hat, das aufzuklären und nicht einfach berichtet hat, was Herr Kra gesagt hat, war RTL. Also die ja investigativ jetzt nicht unbedingt in Erscheinung getreten sind bisher, die haben gesagt, wir wollen das mal herausfinden und haben mitrecherchiert und waren da und haben Augenzeugen gesucht und haben sich mit Leuten im Käferzelt unterhalten. Und dann hat Herr Käfer selbst das dementiert und hat gesagt, nein, das war so nicht, da kann ich mich nicht dran erinnern, über eine Pressemitteilung. Dann aber kam diese Pressemitteilung raus und es kamen aber andere Sachen raus. Und irgendwann konnte sich Herr Käfer daran erinnern, dass das so ist. Und das ist alles ganz, ganz wirr. Und ich finde einfach nur eine Schlägerei zwischen Kra und Böhmermann sehr, sehr lustig, weil Kra halt ein Idiot ist. Der kann da nur verlieren und da freue ich mich drauf.
Ja, das wird niedlich. Ja, mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall, wird nicht langweilig zum Jahresende hin. Ist ja schon
Nee.
wieder Oktober, Oktober, Oktober. Ich habe heute mal was so zum Abschluss noch was Schönes. Ich habe jetzt zufällig, spontan mir den 28. und, nee, den 29. Nee, 29. und 30. Oktober freigenommen, da habe ich ein kleines verlängertes Wochenende, das ist schön. Und dann habe ich nach Weihnachten 2 Wochen Urlaub und da fahre ich nach München runter zu Freunden. Das wird noch schöner. Da freue ich mich auch sehr. Und weil da ist ja auch mein Geburtstag, Dennis hat auch bald Geburtstag im Dezember.
Richtig.
Und ja, wir werden definitiv keine Wishlist, weil wir sind einfach zu verballert, das irgendwie hinzukriegen. Das ist einfach so. Ja, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf, weil ich habe Hunger und werde irgendwie müde. Ich weiß nicht warum, aber ich werde irgendwie müde.
Nö, gar kein Thema. Ich hätte sonst noch mit dir über die PS5 Pro sprechen können, aber.
Nee, es ist halt Wucher, mehr nicht. Und das halt dann hier, da gab es ja diese Special Edition, die halt in diesem PlayStation One grau war und die wurde ja von irgendwelchen Scammern gekauft und dann für 6.000, 7.000 € teilweise angeboten. Das war natürlich auch absurd.
Scalpern sollen die Füße abfallen, wirklich. Ganz schlimme
Ja,
Menschen.
Scalper, ich sag mal Scammer, Scalper, ja.
Ja, das Ding ist, beides ist richtig. Also für mich
Ja,
jetzt,
gut,
das ist
ja.
auch Scam, aber offiziell sagt man Scalper.
Ist richtig. Ja, aber das ist ja ganz normal. Wo habe ich das letztens gelesen? Bei welchen Konzertkarten das so war? Bei irgendeinem US-Konzert. von irgendeinem größeren Star, weiß ich jetzt nicht mehr was. Das galt als ausverkauft, war aber bloß die Hälfte der Leute drin in dem Stadion. Das hieß, die restlichen Karten hatten alle noch diese Scalper in ihren Portfolios drin.
Ja, ja. Darum, also inzwischen ist es häufig so, dass es sich echt lohnt, kurz vor oder nach Konzertbeginn, wenn man irgendwo hin will, also ne, wenn es in deiner Stadt ist, einfach mal hinzugehen und zu gucken, ob irgendein verzweifelter Typ da steht mit so einem Rucksack voller Tickets und dem einfach für 5 Euro eins abkaufen, damit man hingehen kann und der halt einfach auf den Kosten sitzen bleibt.
So bin ich ja zu Robbie Williams mal gekommen, Mitte der 2000er.
Ja, eben, das hat da ja schon angefangen, aber...
Ja, ja, da ging das los mit dem ganzen eBay und so. Und so, aber egal. So.
Ganz kurz nur noch dazu, wie ich nämlich drauf gekommen bin. Ich habe gerade gesehen, ich könnte jetzt hingehen bei Amazon und eine PS5 Pro vorbestellen. Und das geht noch. Wenn man sich erinnert, wie schwer es war, die PS5 anfangs zu kriegen, dann zeigt das schon, dass Sony da, ich sag mal, nicht die beste Entscheidung getroffen hat, die so teuer zu machen.
Aber ich, um ehrlich zu sein, fand ich diese Verknappung damals von der PS5 und auch von der Xbox One. Ist doch die Xbox One. Nee, was ist das? Xbox S und X.
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ja, das sind die aktuellen Generationen. Fand ich das irgendwie spannender als jetzt? Ich fand das irgendwie total geil, dass man irgendwie auf die Jagd gegangen ist, auf so einer fast Schnitzeljagd nach einer PS5 oder nach einer Xbox X oder S oder so. Ey, wie ich mich damals gefreut habe, meine PlayStation zu kriegen, das Ding halte ich immer noch. Und das hat bei mir wirklich einen besonderen Stellenwert, weil ich damals so dermaßen gehasselt habe, das Ding zu bekommen. Wäre ich einfach nach Bautzen gefahren, in Expert oder in Medimax mitgenommen, wäre es zwar auch geil, hätte aber nicht diesen emotionalen Bezug dazu, zu dem Ding. Und ja, auf jeden Fall cool. Ansonsten ist ja das Silent Hill 2 Remake, kommt ja sehr gut weg bei den ganzen Kritiken, weil man ja vorher dachte, das wird ein absolutes Desaster, aber man kommt...
Das sah so schlimm aus.
Aber die kommen alle sehr gut weg. Alle, selbst die größten Kritiker wurden Lügen gestraft, haben es nicht über den letzten Klee gelobt, aber haben gesagt, das ist viel besser, als sie erwartet haben. Und das ist schon mal, finde ich sehr gut, finde ich geil, dass das geklappt hat. Weil so hätte man wirklich ein tolles Spiel versauen können. Und für die neue, also für die jüngeren Generationen jetzt, die es gespielt hätten, hätten sie gedacht, warum machen alle so einen Wind um Silent Hill 2, ist doch eigentlich scheiße.
Ja, genau. Die Gefahr war riesengroß. Also gerade nach den ersten Berichten sah das ja wirklich katastrophal aus. Als würde man da so einen seelenlosen Action-Shooter draus machen.
Ja, aber es muss wirklich sehr gut sein, vor allem die Atmosphäre muss richtig krass umgesetzt worden sein. Dann würde ich sagen, Folge 71 ist im Kasten mit uns beiden.
Sisi.
Und ja, wählt keine Nazis. Ich bin mal voraus. Dir voraus und ja, macht euch eine schöne Zeit und wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder, wir beide zusammen.
So machen wir das.
Genau, und hört mein NBA-Format und gebt mir Feedback. Ihr gebt sonst kein Feedback groß ab, aber da könnt ihr gerne mal Feedback abgeben. Das wäre ganz lieb, ob das überhaupt Bock macht.
Könnt ihr den Rebound aufnehmen? Na?
Ich habe auch überlegt, das den Rebound zu nennen. Natürlich gibt's das schon. Es gibt sogar Offensive und Defensive Rebound. Als Podcast-Namen. Das ist alles so schrecklich. Und Goaltending gibt es bestimmt auch schon, aber ich habe auf die ersten schnell nichts gefunden. Am Ende ist auch scheißegal. Die 30 Leute, die das hören, werden nur 20 Leute. Am Ende breche ich damit irgendwie alle Rekorde. Nee, ist auch Quatsch. Aber nochmal ganz zum Ende ein Hoch auf AI, die mir heute sehr viel Arbeit erspart hat. Mehr sage ich nicht.
Richtig so.
Gut, dann...
alles klar, ja, bis zum nächsten Mal.
Passt bis zum nächsten auf. Mal.
Keine Nazis genau. Wählen hatten wir schon, aber das kann man auch doppelt sagen. Schadet nichts.
Ja, und Jürgen Klopp, komm zurück. Mach's gut.
Ciao.
Ciao.